willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Andreas vom Finanzblog FinHelp zu Gast. Andreas ist als Innovationsmanager im Finanzbereich tätig und gibt seinen Lesern auf seinem Blog Tipps und Tools an die Hand, mit denen sie ihre Finanzen erfolgreich strukturieren können für mehr finanzielle Freiheit und Sicherheit im Leben. In der heutigen Folge wollen wir einmal über digitale Helferlein sprechen, die den Umgang mit Finanzen vereinfachen und beim Sparen unterstützen. Hallo Andreas.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier im Podcast sein darf. Ich bin gespannt auf das Gespräch und freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du heute dabei bist. Und gleich als erste Frage interessiert mich ja mal, was man sich denn unter einem Innovationsmanager in dieser doch eher eingestaubten Finanzbranche vorstellen kann. Wie sieht da deine Tätigkeit aus? Was machst du da genau?
Ja, also es ist so, vielleicht kurz als Hintergrundwissen, dass ich mich schon sehr, sehr lange für Digitalthemen interessiert habe, auch schon im Studium, mich halt auch da auf, ich sag mal, schnelle wachsende Unternehmen und technologische Unternehmen fokussiert habe und auch die Analyse quasi von Unternehmen oder Ideen später dann auch kurz in einem Venture Capital Fonds gearbeitet habe, wo man sich eigentlich nur neue Startups anguckt und die bewertet. Das kennt vielleicht der ein oder andere, der schon mal die Höhle der Löwen gesehen hat. Und Ähnliches mache ich jetzt eigentlich auch im Finanzbereich. Das heißt, da schauen wir uns neue digitale Finanzthemen an und bewerten die einfach für uns. Sind die sinnvoll? Machen die Sinn für den Kunden? Erleichtern die Prozesse? Und ja, was kann man da eigentlich verändern, damit die Kunden ein besseres Erlebnis mit ihren Finanzen haben, vielleicht auch ein besseres Verständnis und damit das ganze Thema, was immer so unglaublich komplex erscheint, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, eigentlich einfacher gemacht wird.
Ja, was sind da so aktuelle Themen, die da die Finanzwelt im digitalen Bereich bewegen?
Also ich würde es eigentlich immer so machen, jetzt wenn man als Kunde ist, dass man einfach mal auf sein Konto drauf guckt und dort alle Gehaltsströme, die da drauf sind, analysiert. Und da kann man eigentlich feststellen, dass zu allen diesen Themen, die man irgendwie finden wird, auch ein digitales Thema vorhanden ist. Ja, oder mit allen Themen, die man sich eigentlich beschäftigt, als Privatkunde jetzt in erster Linie, es halt auch ein Digitalthema dazu gibt. Also fängt man mal ganz klassisch an, gibt es natürlich das Konto an sich, also es gibt alte und neue Girokonten, die man dann um Funktionalitäten erweitert, wo es viel auch gerade bei den traditionelleren Banken ging, erstmal darum, Sachen zu vereinfachen. Ja, ich weiß nicht, wer sich mal so ein Online-Banking vor 10 Jahren angeguckt hat und das sich dann heute mittlerweile anschaut, ist natürlich ein Unterschied. Da geht es auch um die Bereitstellung von anderen Systemen, also dass man zum Beispiel eine normale Banking-App nutzt. Und das war so die Grundlage, wo man so vor, 5 bis 10 Jahren damit angefangen hat. Und jetzt lässt sich das natürlich alles viel mehr aufteilen. Also da fallen dann zum Beispiel Zahlungsmöglichkeiten rein, die ja dazugenommen worden sind. Also vielleicht kennt das der ein oder andere in seinem Handy, haben wir ja so NFC-Chips drin, mit denen wir jetzt bezahlen können. Wir haben Apple Watches oder auch ein Fitbit oder Ähnliches, was mit Apple Pay oder Google Pay funktioniert. Das heißt, das vereinfacht uns einfach die Transaktion an der Kasse. Oder halt auch online. Vielleicht gibt es auch schon Zuhörer, die mit Google Pay oder Apple Pay auch schon online bezahlt haben. Und ja, da entsteht natürlich so eine Art Ökosystem drumherum, was sich nutzen lässt, wo viele Schnittstellen zu entstehen, um einem das Thema Finanzen einfacher zu machen. Also das könnten zum Beispiel Applikationen sein wie das Thema Steuer, wo eigentlich niemand irgendwie drauf Lust hat, das irgendwie zu machen. Aber da Kannst natürlich auch, gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Unternehmen, wo man einfach hingehen kann, sich da durchklicken kann und nicht mehr diese normale Steuererklärung ausfüllen muss, die man dann zur Finanz-App schickt. Also quasi ein leidiges Thema, unglaublich viel einfacher gemacht. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob deine Zuhörer vielleicht auch Studenten sind, das Thema Studienfinanzierung. Es gibt das Thema Stromsparen und so weiter, wo man halt automatisch den Stromanbieter wechseln kann. Also da gibt es unglaublich viele Themen, über die ich jetzt hier erzählen könnte. Im Endeffekt geht es, wie gesagt, darum, dass jeden Punkt, den man eigentlich so auf seinem Konto findet, wenn man mal drauf guckt, den halt gegebenenfalls automatisieren oder verbessern kann. Ja. Genau, und diese Themen schauen wir uns eigentlich alle an.
Ja. Ja, da gibt es mittlerweile echt viele digitale Möglichkeiten und ich muss auch sagen, also man merkt, dass ein Wandel stattfindet, so in der Finanzbranche. Ich komme ja auch klassisch aus der Bank und ja, die Fintechs, die bringen da schon frischen Wind mit rein und das ist ganz spannend zu beobachten, was sich da eben dann an Mehrwerten auf Kundenseite so auftun. Ich finde das immer noch total verrückt, wenn ich Leute tatsächlich mit ihrem Handy an der Kasse stehen sehe und die einfach ihr Handy da an das Terminal ranhalten. Also da muss ich sagen, bin ich eher noch zurückhaltend. Ich finde das Thema eben kontaktlos bezahlen auch schon mit der Karte total gut. Da musste ich mich damals wieder umstellen, weil in Australien, als ich dort war, 2016 bis 2017, da war das schon gang und gäbe, dass man dort einfach nur die Karte rangehalten hat und gut ist, kam ich wieder zurück nach Deutschland. Nix war, also da musste ich wieder ganz normal bezahlen und teilweise konnte man auch noch gar nicht überall mit Karten zahlen, dann brauchte ich immer Bargeld, also da hat sich ja aber auch in den letzten Jahren auch auf dem deutschen Markt viel getan, dass mittlerweile dann doch auch ja viel digitalisiert wurde und dadurch einfacher für den Kunden gemacht wird.
Ja, sehe ich auch so total. Also ich glaube, in Deutschland sind wir da noch unglaublich weit zurück, weil wir einfach eine sehr, sehr starke Bargeldmentalität noch haben, was jetzt sehr stark durch diese Corona-Krise auch geändert worden ist. Also alle Karten, die halt, alle Bezahlungen, die über die Karte gehen oder übers Handy, sind unglaublich stark angewachsen, weil die Leute das Bargeld im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr anfassen wollten. Und das bietet natürlich viele Vorteile, warum ich auch glaube, dass jetzt noch mehr Technologien uns da Dinge vereinfachen können. Wenn man in diese asiatischen Märkte guckt oder auch in die USA, da sind Themen schon viel, viel weiter. Also vielleicht hat man schon mal von Alipay oder sowas gehört oder zumindest von Alibaba. Das ist ein riesiges chinesisches Unternehmen und die haben zum Beispiel so Applikationen, wo man halt alles schon mit drin machen kann. Also das ist quasi so eine Art WhatsApp, womit ich dann auf mein Restaurant buchen kann direkt und damit bezahle und so weiter. Und wir sind auch nicht mehr in Deutschland so weit davon weg, dass wir jetzt zum Beispiel Bezahlungen in WhatsApp bekommen oder über Facebook.
Klingt spannend, was da so auf uns zukommt. Was sind denn so aktuell deine 3 Top-Finanz-App-Empfehlungen?
Also generell würde ich erstmal diese einfachen Schritte zuerst machen. Und einfache Schritte bedeuten für mich eigentlich, dass man guckt, dass man bei der richtigen Bank ist oder bei einer guten Bank, weil davon hängt auch sehr viel ab, weil die meisten Leute halt immer noch sehr, sehr viel bei diesen Filialbanken sind, wo sich auch etwas tut, aber klassisch natürlich etwas langsamer, dass man dort schaut, okay, wie kann ich eigentlich zu einer guten Direktbank gehen? Muss jetzt nicht gleich eine Neobank sein, also was ist eine Neobank, eine Smartphone-Bank wie ein N26, wo man nur noch eine App hat, sondern kann auch einfach eine gute Direktbank sein, weil dort natürlich da auch viel hinterhängt, die investieren dann in digitale Sachen und das ist eigentlich immer ein gutes Thema für einen selber, weil man auch einen besseren Überblick zum Beispiel über seine Finanzen bekommt, dadurch, dass man zum Beispiel ein PFM nutzen kann, also ein Personal Finance Management, dass mir dann einfach eine Umsatzkategorisierung gibt von meinen Umsätzen, wie viel hat meine Miete gekostet, wie viel zahlt ich für Lebensmittel und so weiter. Und das finde ich ist irgendwie so ein bisschen so der Anfangspunkt.
Was sind da so Features, also digitale Features, auf die du da achten würdest bei der Auswahl deiner Direktbank? Sagtest du gerade schon so den Personal Finance Manager, dass eben ja quasi so das Haushaltsbuch integriert ist. Das finde ich auch ein super Tool, wenn das die Bank anbietet. Was gibt es da sonst noch so für Punkte, wo du sagst, darauf sollte ich achten bei der Wahl meiner Bank, wenn mir eben so dieser Bereich digitale Funktion auch wichtig ist?
Ja, also grundsätzlich würde ich jetzt nicht komplett dieses Thema digital übergewichten. Das ist meine persönliche Meinung. Deswegen bin ich, also ich habe auch mehrere Konten natürlich, habe aber mein Hauptkonto auch bei einer Direktbank. Was ich da sehr wichtig finde, ist ja genau diese Umsatzkategorisierung. Das hilft mir total, einfach einen schnellen Überblick über einen Monat zu bekommen. Und dass daran auch angeschlossen ist, einfach ein vernünftiges Online-Depot. Ja, das sind so die zwei Faktoren, auf die ich mindestens achten würde, dass ich halt, ja, nachdem ich mein Konto habe, ganz gut die Umsätze im Blick habe, gucke, dass ich relativ schnell ein Depot eröffne, da investiere und das halt zu vernünftigen Preisen mit einer entsprechenden angenehmen Optik und Einfachheit der Prozesse habe, sodass ich halt relativ schnell oder bequem dann meine Aktien, ETF oder was auch immer kaufen kann. Also darauf würde ich eigentlich achten. Und dann kann man natürlich noch gucken, okay, hat die Bank dann ja eine einigermaßen gut funktionierende App? Das wär für mich persönlich auch noch sehr wichtig. Genau.
Ja.
Ja, ansonsten zu den weiteren Themen, also was ich persönlich für mich auch nutze, kann ich halt ganz klar sagen, also man unterschätzt das immer, das sind so diese niedrig hängenden Früchte, die ich zuerst nehmen würde, ist auch, wenn es jetzt keine digitale Super-Innovation sind einfach klassische Vergleichsportale, die einfach schon mal einen super Anreiz bieten, also sei es ein Verifox, ein Check24 und so weiter, um halt einfach diese monatlichen Fixkosten, die man hat, einmal runterzukriegen. Ja, weil man da einfach schauen kann, okay, was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern. Und sobald man das gemacht hat, kann man sich dann, ja, ich sag mal, andere Digitalthemen angucken. Um mal zwei konkrete dann zu nennen, die ich ganz spannend finde. Das eine ist beispielsweise Curve. Das ist so eine Kreditkarten-App, über die man halt auch quasi eine kostenlose Kreditkarte gestellt bekommt, mit der man sehr, sehr günstig im Ausland abheben kann und auch in Deutschland halt kostenlos an Automaten abheben kann. Das finde ich zum Beispiel also auch bei Fremdbanken, das finde ich sehr praktisch, weil jeder kennt das, dass er schon mal rumgelaufen ist, dann den Sparkassenautomaten oder seinen Automaten bei der Bank halt sucht und nicht findet, super nervig. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Ausland, wo man dann einfach Währungswechselgebühren meistens sehr versteckt bezahlt, ohne das zu wissen. Und da lässt sich dann, also im Durchschnitt sagt man so, dass man 5 bis 10 Euro pro Abhebung im Ausland eigentlich spart, weil man einen besseren Wechselkurs bekommt.
Also der Einsatz der Karte, wenn ich dich richtig verstehe, lohnt sich vor allen Dingen dann in Ländern, die eben eine Fremdwährung haben, also außerhalb der Eurozone.
Genau, da gibt es so unterschiedliche Kriterien, da muss man immer drauf gucken. Also ich denke, jeder sollte eine Kreditkarte haben, auch wenn es in Deutschland noch nicht so verbreitet ist. Da muss man nur gucken, was nehme ich da. Die Direktbanken haben da auch gute Sachen. Nur dahinter steckt halt meistens, ja, sehr wenig ist umsonst in unserem Leben, sagt man ja immer sozusagen. Und es gibt halt oftmals Kosten hinter. Das gilt auch für alle Digitalprodukte, wo man sich halt fragen muss, okay, warum ist das jetzt günstiger oder warum ist es umsonst? Und bei den Direktbanken ist es dann zum Beispiel so, da wird halt sehr viel mit dem Währungskurs gemacht. Das heißt, ganz einfach gesagt, 1 Euro sind dann nicht 1,20 Dollar, sondern 1,15 Dollar, was ich bekomme. Und dadurch verliere ich dann 5 Cent auf den Euro, wenn ich halt, ja, das dann quasi 100 Euro abhebe, kann man sich das ja ausrechnen. Und das ist dann halt so pro Transaktion so ungefähr. Und darauf sollte man einfach achten, was schon mal sehr hilfreich ist, wenn ich im Ausland bin. Genau, und gleichzeitig gibt es halt viele Banken, die halt noch Abhebegebühren verlangen, wenn man im Ausland ist, was man oft auch mal gar nicht weiß. Es wird immer so ein bisschen geschoben zwischen, jetzt ist es auf der Girokarte, wenn ich in den Niederlanden bin, weil das dann innerhalb der EU ist, kann ich da kostenlos abheben mit meiner EC-Karte, aber nicht mehr mit meiner Visa-Karte oder umgekehrt. Und genau, da kann man einfach drauf achten. Ich finde es halt super gut, wenn es jetzt auch wieder losgeht nach der Corona-Zeit mit den Reisen, man will ins Ausland, dass man da so eine Möglichkeit hat für sich. Ja.
Also gerade beim letzten Punkt, den du angesprochen hast mit den Kreditkarten, da hat mich echt die Comdirect in letzter Zeit so ein bisschen fuchsig gemacht. Also ich habe meine Hauptbankverbindung auch dort, aber muss sagen, die haben da viel umgestellt und gerade bei der Comdirect ist es mir schon häufiger passiert, dass ich dann die falsche Karte benutzt habe und dann echt irgendwie 10 Euro unnötig Gebühren gezahlt habe, wo ich mich echt im Nachhinein geärgert habe. Also insofern tatsächlich, also meine Lieblingskreditkarte ist aktuell die von der DKB oder die ist wieder hochgerutscht, weil es da immer so zu Änderungen kam bei der Comdirect, wobei ich die auch viel nutze. Aber da muss man wirklich ins Kleingedruckte gucken und aufpassen, wo man jetzt wie abhebt. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass man kostenfrei im Ausland mit Fremdwährung mit der Comdirect-Kreditkarte abheben kann. Wenn man aber im EU-Ausland ist, dann muss man die normale EC-Karte benutzen, damit man keine Gebühren bezahlt.
Ja, und genau darüber wird sie dir ja keine Gedanken machen. Deswegen finde ich es A, wichtig, mehrere Kreditkarten zu haben. Also man kann von der DKB oder der Comdirect, wie es du hast, man kann da gerne zwei oder drei haben. Finde ich sehr, sehr praktisch, sehr, sehr gut, falls die eine mal verloren geht, kaputt geht, gesperrt wird, geklaut wird, keine Ahnung was. Finde ich das sehr praktisch und dann kann man das halt aber zum Beispiel über Curve einfach in der App steuern, von welcher ich jetzt gerade abheben will und spare mir da halt einfach Geld bei. Ja, ansonsten vielleicht, was halt auch noch interessant ist für die Zuhörer, gibt es das, wenn man sich halt all diese Themen quasi, wie ich ja gesagt habe, im Konto einfach mal für sich selber anguckt, immer so diese Möglichkeit, dass wenn man jetzt diese Themen rausnimmt, sich zu überlegen, also nehmen wir jetzt zum Beispiel dieses Thema Strom, ja, was jetzt bei den meisten hinter der Miete, glaube ich, noch so ein sehr hoher Fixkostensatz einfach im Monat ist. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein Fan davon, zu sparen, ohne meine Lebensumstände anzupassen. Mhm. Das heißt, wenn ich ins Restaurant gehe, gehe ich halt ins Restaurant, weil ich es halt einfach will und ich will mich da auch nicht in irgendeiner Art und Weise dann einschränken, nur damit ich jetzt auf mein monatlich festgesetztes Budget komme, sondern ich bin eigentlich der Meinung, dass man halt wirklich diese fixen Kosten für sich einmal runterschreiben sollte, die man eigentlich hat. Das wird bei den meisten, ja, 99%, sage ich mal, das werden die gleichen sein, die da immer anfallen. Strom ist zum Beispiel dann ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, bei vielen dann der vielleicht dritt- oder vierthöchste vielleicht sogar ist, was einfach immer wiederkehrt, wesentlich teurer als das Netflix-Abo und sich dann halt überlegt, okay, was kann ich da machen? Und da gibt es, wie gesagt, dann diese Möglichkeit, dass man sich anschaut, okay, ich könnte das bei Verivox vergleichen, den Stromanbieter wechseln, wo ich zum Beispiel 250 bis 350 Euro im Monat spare einfach schon, weil ich eine Wechselprovision kriege und da auch unterschiedliche Strompreise dann tatsächlich kriege. Oder ich mache das halt über sogenannte Wechselservices, was ich auch persönlich sehr spannend finde. Das ist dann zum Beispiel SwitchUp oder Wechselpilot heißen die Firmen. Das sind deutsche Firmen, die automatisch einmal im Jahr für mich den Stromvertrag wechseln. Ich mich da um nichts kümmern muss und die quasi dann dahin gehen und jedes Mal dafür sorgen, dass ich halt diese Wechselprovision zum neuen Anbieter erhalte, was halt jedes Jahr auch wieder 200, 300 Euro sind, plus halt einen günstigen Strompreis bekomme.
Was bekommen die dafür, dass sie das für mich machen?
Die nehmen quasi einen Abschlag von den Wechselgebühren. Mhm. Ja, so ist quasi das Geschäftsmodell von denen, dass die halt hingehen und sagen, okay, du würdest jetzt 200 Euro für den Stromwechsel bekommen und wir suchen dir den besten Anbieter raus, dafür behalten wir dann aber 50 Euro ein jedes Jahr. Ich finde das sehr fair und wenn man halt auch überlegt, okay, welchen Aufwand man denn da immer mit hat, sich da jetzt wirklich den günstigsten Anbieter rauszusuchen, dann selber zu wechseln, den Vertragskram zu machen und so weiter. Ja, kann man selber machen, muss man aber auch nicht. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Lösung, gerade wenn man jetzt eine Familie ist. Oder ich sag mal, desto größer der Haushalt, desto größer der Stromverbrauch ist, desto mehr lohnt es sich halt auch. Ne?
Absolut. Also so dieses Thema Verträge checken, das sage ich auch immer. Gerade Strom, aber auch Handytarife, Internetanbieter, Versicherungsverträge, da doch sich die Zeit nehmen oder aber nach solchen Services, wie du ihn gerade genannt hattest, zu suchen, weil man unterschätzt das echt, wenn man ja treuer, loyaler Kunde ist und langjährig eben hier einen Vertrag hat, wie viel Sparpotenziale einem da doch entgehen, weil einfach ja loyale Kunden da irgendwie bestraft werden und halt nie von irgendwelchen Bonuses partizipieren, wie das im Neukundenbereich der Fall ist. Also da kann man wirklich viel Geld sparen, wenn man ja da eben auch wirklich die Verträge regelmäßig einmal im Jahr, spätestens alle zwei Jahre mal überprüft.
Genau, und was ich halt sehr gut finde oder was ich bei mir persönlich immer probiere, ich glaube, es gibt wenige, die sich sehr, sehr gerne mit ihren Finanzthemen wirklich beschäftigen wollen. Und ich finde es halt sehr gut, wenn man halt Systeme verwendet oder sich Systeme aufbaut, sei es jetzt ein Kontosystem oder was auch immer, das halt einfach automatisch dann dafür sorgt, dass ich halt dieses Geld spare, von meinen Fixkosten runtergeht, dadurch, dass ich mich einmal damit beschäftigt habe, diese Lösung zu nutzen oder mir diese Themen für mich persönlich angeguckt habe und das dann automatisch wieder reinvestiert wird oder angelegt wird. Weil ich glaube auch gerade diese kleinen Beiträge, also was ist da realistisch? Ich glaube, man kann pro Jahr gesammelt mit diesen Themen 2.000, 3.000 Euro sparen. Das macht allerdings schon viel aus, wenn man sich halt überlegt, okay, ich investiere jetzt jedes Jahr 2.000, 3.000 Euro für meine Altersvorsorge, für meinen Vermögensaufbau und so weiter. Und das funktioniert halt relativ automatisch, finde ich das schon sehr hilfreich.
Absolut, ja. Ja, ich danke dir für den Input zu verschiedenen digitalen Tools, die uns da ja helfen zu sparen und den Umgang eben auch mit Finanzen zu vereinfachen. Jetzt würde mich mal so ein bisschen deine persönliche Finanzreise interessieren. Ich habe auf deinem Blog gelesen, dass du anfänglich in deinem Erwachsenenalter eben wenig von dem Sinn von Geld und auch die Macht der eigenen Finanzen verstanden hast. Was hat dazu geführt, dass sich deine Einstellung zu Geld und auch zu deinen eigenen Finanzen geändert hat?
Also grundsätzlich war das schon immer so, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Und ich persönlich glaube, dass Finanzen für die meisten Leute eigentlich ein sekundärer Aspekt ist. Ja, das heißt, hinter diesem Finanzthema steckt eigentlich eine Grundemotion dahinter. Und meiner Meinung nach gibt es 3, vielleicht auch 4 Grundemotionen, die dahinter stecken. Das ist einmal Freiheit, sei es klassisch, ich will durch die Welt reisen oder ich will mich, weiß ich, Urlaub, keine Ahnung was, ich will mir das leisten können. Dann gibt es das Thema Unabhängigkeit, ich will unabhängig von meinem Partner werden, von meinen Eltern werden. Und das dritte Thema, was es dann noch gibt, ist das Thema Sicherheit. Ja, also ich will einfach nicht in Altersarmut enden. Ich will mich absichern, ich will wissen, dass meine Kinder gut abgesichert sind. Und für mich gibt es da diese 3 hauptsächlichen Grundemotionen. Und bei mir ist halt dieses stärkste emotionale Thema das Thema Freiheit, was mich halt sehr beschäftigt. Seit ich klein war, hat mich das irgendwie schon sehr interessiert, dass ich irgendwie sehr viel in der Natur bin, dass ich die Dinge machen kann, die mir Spaß machen, die mich ja auch herausfordern. Und so bin ich dann auch zu diesem Thema Finanzen gekommen, weil ich habe sehr viel auch schon im Studium halt mich mit Startups beschäftigt und dann natürlich auch von den Gründern gesehen, okay, was machen die eigentlich, wenn die viel Geld verdient haben, ja, oder wie lebt man dann da? Und die einzige Antwort, die man dann wirklich, wo man zusammenfassen konnte, war, ja, das ist eigentlich dieses Thema Freiheit. Also die hatten auch sehr stark dieses Freiheitsbedürfnis, dass sie einfach weiterhin an Themen arbeiten, die ihnen Spaß machen, die sie für sinnvoll erachten, wo sie Dinge tun können, die sie bewegt. Und das habe ich dann im Studium mitbekommen und habe aber dann erst so spät halt natürlich diese Verbundenheit oder diese Verbindung hergestellt, wenn man jetzt seine Finanzen im Griff hat und halt ein gewisses Polster hat, man auch weiß, okay, dass man sicheren Einnahmenstrom und so weiter hat, dann gibt mir das unglaublich viel Freiheit, weil ich halt mehr Zeit habe, an den Dingen zu arbeiten, die mir Spaß machen und die mich faszinieren.
Absolut, das stimmt total. Und ich finde mich auch auf jeden Fall in diesem Freiheitsaspekt und Unabhängigkeit total wieder. Also ich habe mit 13 schon meinen ersten Schülerjob damals gehabt, habe Zeitungen ausgetragen und Baby gesittet, weil ich eben ja schon schnell irgendwie auch die Unabhängigkeit von meinen Eltern haben wollte, auch wenn das mit 13 natürlich noch nicht der Fall war, aber ich habe schon früh angefangen, unabhängig zu werden.
Ja, also das ist tatsächlich so. Also ich glaube, jeder, der sich das halt auch mal diese Frage stellt, der wird grundsätzlich bei einem dieser 3 Themen irgendwie landen, vielleicht sich so ein bisschen mixen. Und das ist eine unglaublich schöne Motivation, die man haben kann, was für mich auch die richtige Motivation ist, als jetzt einer Vermögenszahl oder irgendwas Ähnlichem hinterher zu laufen.
Absolut. Also das ist ein Gefühl im Endeffekt, was man hat, wenn man die Kontrolle über seine eigenen Finanzen hat. Sei es jetzt eben Freiheit, Unabhängigkeit oder Sicherheit. Und das muss man so für sich in seinem Kopf verstehen, dass eben Finanzen ein Steuerungsinstrument sind, sein eigenes Leben zu gestalten und eben dieses Gefühl in sich hervorzurufen und dann eben auch frei Entscheidungen treffen zu können. Du hast es gerade so schön gesagt, eben mehr die Dinge zu tun, die einem Spaß machen und nicht nur gezwungen zu sein, für das Geld arbeiten zu müssen. Das sind alles Vorteile, die man hat, wenn man so seine Finanzen auf Vordermann bringt und schaut, dass das Geld anfängt, für einen zu arbeiten. Wie bist du da jetzt rangegangen an dieses Thema? Du hast vorhin auch schon gesagt, dass du für dich gern Systeme aufbaust. Wie hast du das gemacht?
Genau, also bei mir, der eine sagt, es ist relativ früh, ich sage immer noch relativ spät. Hat es halt im Studium angefangen, wo man sich sehr, also ich habe Wirtschaft studiert, habe mich aber nie mit persönlichen Finanzen beschäftigt. Ja, also das finde ich auch immer noch sehr, sehr spannend. Ja, wir haben zum Beispiel einen Finanzminister, der sich scheinbar auch sehr oder tendenziell weniger mit dem persönlichen Vermögensaufbau beschäftigt, aber natürlich sehr intelligent ist und sich mit Finanzen allgemein beschäftigt. Also da gibt es scheinbar immer noch einen sehr, sehr großen Unterschied. Und wie ich das persönlich mache oder wie ich einfach vorgegangen bin, war für mich die Dinge einfach mal zu sortieren. Und das hatte damals, und das mache ich immer noch, sehr wenig mit Digitalthemen zu tun, tatsächlich, sondern die sind dann dazugekommen, im zweiten Schritt. Im ersten Schritt war es wirklich so, dass ich mir halt selber Vorlagen gemacht habe und diese Vorlagen genutzt habe, um einfach mal Struktur und Ordnung reinzubringen. Das kann dann ein klassisches Haushaltsbuch gewesen sein, wo ich mit angefangen habe, um einfach mal zu gucken, okay, wie viel verdiene ich jetzt, wie viel gebe ich aus, wie viel brauche ich im Monat, dann mir eine Vorlage gemacht habe, wo ich runterschreibe, okay, was sind jetzt eigentlich meine Ziele, also wieso will ich das machen, ja? Und das hat schon sehr, sehr viel gebracht und würde ich auch jedem noch empfehlen, einfach so Vorlagen für sich zu nutzen und diese Dinge mal runterzuschreiben, weil im Endeffekt verstehen viele Leute und wissen, dass sie etwas tun müssen, aber manifestieren es einfach nicht, dass sie es tun oder tun es dann im Endeffekt nicht.
Es hapert an der Umsetzung, ja.
Genau, es hapert total an der Umsetzung. Also jeder weiß oder viele wissen mittlerweile, ja, auch für den Vermögensaufbau ist wahrscheinlich ein ETF irgendwann sinnvoll, aber die wenigsten kümmern sich dann wirklich darum, eröffnen das Depot und suchen sich halt ein paar ETFs raus. Und das liegt einfach daran, ja, weil man es nicht für sich einfach mal runtergeschrieben hat, festgelegt hat und dann macht man es halt auch nicht, ne? Und wenn man einmal diesen Überblick für sich gemacht hat, dann wird man auch feststellen, oh, das ist ja gar nicht so schwer. Das ist ja, wie man am Anfang irgendwie gedacht hat. Und das ist natürlich diese schöne, schöne Erfahrung, die man da macht. Und bei mir war das dann halt auch so, dass ich halt festgestellt habe, ah, okay, ich weiß, ich habe das jetzt aufgeschrieben, ich muss das machen. Hab mir halt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, bevor es so viele Finanzblogs gab, das muss man da auch dazu sagen. Habe das dann halt auch aufgeschrieben und dann war mir auch klar, okay, das muss ich jetzt machen. Und habe dann halt auch angefangen zu investieren, mir ETFs zu kaufen und halt mein Geld dann für mich arbeiten zu lassen.
Ich hatte auch gelesen, du hast eben angefangen, ja, passives Einkommen eben für dich zu generieren. Welche Rolle spielt da dein Blog?
Also ich glaube, es gibt, ich würde es mal so sagen, 3 Stufen, vielleicht 4 Stufen, wenn man jetzt so an persönlichen Vermögensaufbau denkt und so cluster ich das zumindest mit den Menschen, mit denen ich dann auch spreche oder gegebenenfalls dann arbeite, dass das die erste Stufe ist, so ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Überblick, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, dazu fällt halt dieses Haushaltsbuch, Geld zu sparen, sich eine Struktur, ein Kontosystem zu schaffen, erste Gedanken über den Vermögensaufbau zu machen. Die zweite Stufe ist dann so dieses Thema ETFs und Altersvorsorge für sich zu verstehen, ja, dass ich einfach Geld für mich schon mal anlege und das Geld für mich arbeitet. Die dritte Stufe ist, dass ich diversifiziere und mir einfach ein größeres Portfolio aufbaue, wo halt nicht nur ETFs drin liegen, sondern halt gegebenenfalls noch andere Themen, sei es jetzt Einzelaktien, P2P, Kryptowährung und so weiter. Und die vierte Stufe ist eigentlich, dass man irgendwann feststellt, okay, ich habe jetzt mein Einkommen und ich habe meine Ausgaben und meine Ausgaben kann ich eigentlich nicht weiter reduzieren oder möchte ich nicht, weil ich auch meinen Lebensstandard halten will. Und dann bleibt einem eigentlich nur die Möglichkeit, weitere Einnahmeströme aufzubauen. muss das nicht in diesem Stufensystem machen, oftmals überlappt das natürlich, aber das ist so, was ich dann merke, und das halte ich halt auch für sehr sinnvoll, sich halt verschiedene passive Einnahmenströme aufzubauen. Und dann muss man auch nicht gleich damit anfangen, dass man denkt, okay, es ist super viel Aufwand, das zu tun, weil auch eine Aktie ist ein passiver Einnahmenstrom, dadurch, dass es quasi am Wert steigt oder halt eine Dividende zahlt. Es können natürlich aber auch andere Themen sein mit passiven Einnahmen, wo man dann Lust drauf hat, sich damit zu beschäftigen.
Magst du da mal ein paar Beispiele nennen, was das so für Möglichkeiten, also vielleicht auch kleine Möglichkeiten sind, wo ich eben Geld passiv verdienen kann?
Ja, also ich finde, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Passiv ist immer ein schwieriges Wort, weil es gibt sehr, sehr wenige Einnahmen, die tatsächlich passiv sind. Bei den anderen Einnahmen hat man immer eine Vorleistung oder eine Vorarbeit, in die man dann geht und dann später die Erträge davon erntet. Ja, wirklich passiv ist für mich tatsächlich, würde ich sagen, nur das Vermögen an sich, weil wenn man das einmal aufgestellt hat, dann arbeitet das für einen, das wirft Zinsen ab, Dividenden oder halt ein Wachstum. Ich glaube, da gibt es schwer, was noch passiver ist als dieses. Und andere Kanäle, wo man dann einfach auch passiv was mitverdienen kann, ist zum Beispiel das Thema Miete. Ja, ich kann gucken, dass ich eine Mietwohnung besitze, kaufe, die von der Bank finanzieren lasse und dann vermiete. Ich kann kleine Gefallen sozusagen für meine Freunde oder Kollegen tun, kann hingehen und Digitalprodukte entwerfen, die anderen Menschen helfen können, womit ich dann auch jeden Monat etwas verdiene. Klassische Beispiele sind zum Beispiel diese E-Books oder sowas, ja, wie man ja auch viel kennt, wo man sich dann halt monatlich einen kleinen Betrag dazu passiv zurückverdient. Aber das sind auch Themen, wo jeder, glaube ich, irgendwie was Kleines für sich machen kann. Ich glaube, jeder findet da was, wo er was tun kann. Ja, man muss einfach nur mal anfangen, ein bisschen was machen, darf aber auch nicht davon ausgehen, dass das jetzt komplett passiv wäre oder komplett geschenkt, weil im Endeffekt hat man bei vielen Sachen eine Vorleistung und kriegt das dann ja quasi zurückgezahlt, würde ich mal so sagen.
Das waren super Beispiele auf jeden Fall, um da mal eine Idee zu geben, was man machen kann. Aber auch fand ich jetzt ganz wichtig, deinen Hinweis auch nochmal, dass man jetzt dieses passive Einnahmeströme jetzt auch nicht zumindest am Anfang überbewerten sollte und da jetzt nicht das blaue Wunder erleben wird, weil genau wie du eben sagst, es ist immer am Anfang mit einem Zeitinvest-Engagement, einer Vorleistung verbunden. Das ist ja auch beim Investieren so eben. Da sehe ich das eben immer so, dass ich eben mir die Zeit nehmen muss, auch eben mich in die Materie einzuarbeiten, das Ganze zu verstehen, damit ich auch in der Lage bin, eben eine funktionierende Anlagestrategie aufzusetzen. Und ja, mit dieser realistischen Wahrnehmung sollte man da auch dann daran gehen an dieses Thema.
Genau, was halt bei all diesen Themen nie zu unterschätzen ist, und das gebe ich eigentlich immer allen mit, auch beim passiven Einkommen ist dieses Thema Zinseszins, weil viele denken immer, ah, okay, ich habe jetzt 20 Euro im Monat, lohnt sich damit überhaupt irgendwas zu machen? Und die Antwort ist ganz klar ja, weil dadurch, dass das einfach wieder Zinsen abwirft, die sich dann auch verzinsen, sei es jetzt das Vermögen oder sei es auch ein Produkt, was man hat oder eine Leistung, was auch immer, lohnt sich das auf jeden Fall, damit einfach mal anzufangen und zu überlegen, okay, was sind eigentlich meine Fähigkeiten, was könnte ich machen? Und ich glaube auch zu diesem Digitalthema zurückzukommen, haben wir mittlerweile so viele Möglichkeiten, da viel zu tun, was früher noch unglaublich schwierig war, auch was jetzt die Internetthemen angeht, wo viele Leute etwas tun können, ihre Fähigkeiten rausbringen können, umsetzen können, wovon viele Menschen profitieren, was nicht mehr so schwer war, wie es vielleicht vor 10 Jahren war, wo man, glaube ich, noch viel weniger Möglichkeiten hatte, passive Einnahmen zu erwirtschaften.
Absolut. Das war ein schönes Schlusswort jetzt auch schon. Wir sind am Ende fast angekommen. Ich habe zum Abschluss immer noch 3 Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich auch dir stellen und du darfst die kurz und knackig beantworten.
Gerne, bin ich gespannt, ja.
Geld ist für dich was?
Freiheit.
Reich sein bedeutet für dich?
Dinge zu tun, die mir intrinsisch Spaß machen, wo ich intrinsisch motiviert bin.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Oh ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wesentlich abseits von den sozialen Normen leben.
Wie sehe dein Leben dann aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte letztens auch mit einem Freund gesprochen und da war genau, was ich jetzt gesagt hatte, also dass man sich stärker von diesen sozialen Normen versucht abzutrennen und halt mehr das Leben zu führen, das man wirklich führen will, anstatt sich jetzt durch Ansprüche von anderen leiten zu lassen.
Ja, das finde ich super schön. Den Prozess, gehe ich auch unter anderem jetzt dadurch, dass ich hier nach Lissabon gezogen bin, weil ich für mich auch diese Entscheidung getroffen habe, dass sicherlich gewisse gesellschaftliche Normen und Regeln das Miteinander vereinfachen, aber am Ende des Tages jeder so seines eigenen Glückes Schmied ist und seinen eigenen Weg gehen sollte, der eben für einen selbst der richtige ist, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und das ist eben ganz individuell.
Ja, das Leben kann ich definitiv nur beipflichten und halt immer sagen, also erster Schritt, ihr hört hier den Podcast, dann seid ihr schon dabei und jetzt wünsche ich mir, dass halt auch viele Leute ja einfach mal handeln und die Dinge in die Tat umsetzen.
Ja, ich danke dir, lieber Andreas, dass du heute mir Rede und Antwort gestanden hast. Für die Zuhörer checkt auf jeden Fall auch mal Andreas Finanzblog FinHelp aus. Ich werde da auch nochmal alle Links für euch mit in die Shownotes reinpacken. Dort findet ihr nämlich ja wertvolle Tipps, Tricks und Tools, von denen er hier heute auch schon ein bisschen berichtet hat. Und dann wünsche ich dir und allen, die zugehört haben, heute noch einen wunderbaren Tag.
Dankeschön, auf Wiedersehen.
Ciao. Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast, oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de. wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.